Die Macht des Roten Todes erkennen. Der Rote Tod hatte schon lange Zeit das Land verwüstet. Noch nie war eine Seuche so verhängnisvoll und so entsetzlich gewesen. Blut war ihre Essenz und ihr Siegel. Rotes, schreckliches Blut. Die Krankheit begann mit scharfen Schmerzen und plötzlichen Tumor. Dann folgte eine Blutung aus allen Poren und schließlich der Tod. Die roten Flecken auf dem Körper, besonders auf dem Gesicht des Opfers, waren so festbar, dass die Befallenen von jeder Hilfe und sogar von Hilfe der Mitmenschen ausschlossen. Und der ganze Verlauf von den ersten Symptomen bis zum Ende dauerte nicht mehr als eine halbe Stunde. Aber der Fürst Prospero war eine glückliche, furchtlose und lebensfrohe Natur. Als seine Gebiete schon halb entvölkert waren, hielt er 1000 gesunde und lustige Eheleute und Hofdamen ein und zog mit ihnen nach der tiefen Abgeschlossenheit eines seiner hochartigen Herrensitze. Es war dies ein riesiges und prächtiges Gebäude, das der Fürst ganz nach seinem eigenen und etwas seltsamen, aber großartigen Geschmack errichtet hatte. Ringsherum lief eine feste und hohe Mauer mit eisernen Toren. Als die Hofgesellschaft eingezogen war, brachte man Schmelzöfen und schwere Hämmer und schweißten die Riegel zu. Auf diese Weise wollte man sowohl das plötzliche Eindringen Verzweifelter wie das Hinausgehen Übermütiger verhindern. Das Schloss war reichlich mit Vorräten versehen und die Hofgesellschaft war so vorbereitet, keine Ansteckung zu fürchten. Mochte draußen die Welt für sich selber sorgen. Zwischen war es töricht, sich trüb Gedanken zu haben. Der Fürst hatte alle Mittel zur streuenden Vergnügung besorgt. Es gab Spaßmacher, es gab Bänkelsänger, es gab Tänzer und Musiker, es gab Schönheit und Wahl. All dieses und völlige Sicherheit herrschte im Schloss. Draußen aber herrschte der Tod. Eines Tages, gegen Ende des 5. oder 6. Monats seiner Abschließung, während im Lande die Pest noch aufs Heftigste wütete, lud Fürst Prospero seine 1000 Freunde zu einem Maskenball von unerhörtem Glanz ein. Ein wundervolles Bild, wo diese Maske war, aber am seltsamsten wirkten doch die Räume, in denen sie abgehalten wurde. Es waren Vila 7, eine Zimmerflucht von kaiserlicher Pracht. In vielen Palästen formt solche Saal eine lange gerade Linie, und die Schiebetüren bleiben rechts und links fast bis an die Wände zurück, sodass man ungehindert durch die ganze Länge hindurchblicken kann. Hier war es ganz anders, wie man es auch bei der Folie des Herzogs für das Ungewöhnliche erwarten konnte. Die Räume standen so unregelmäßig gegeneinander, dass man auf einmal kaum mehr als einen überblicken konnte. Alle 20 oder 30 Meter kam eine scharfe Ecke und damit ein ganz neuer Effekt. Aus jedem Zimmer sah man rechts und links in der Wand durch ein hohes, schmales, gotisches Fenster auf einen engen Korridor, der die Bewegung der Zimmerfluchten folgte. Diese Fenster waren von buntem Glas und ihre Farben passten sich der Ausstattung der zugehörigen Zimmer an. Das am weitesten am Osten gelegene Zimmer war zum Beispiel in Blau gehalten. Im lebhaften Blau schimmerten auch die Fenster. Das zweite Zimmer hatte purpurne Vorhänge und Tapeten und hier waren die Scheiben purpurn. Das dritte glänzte in Grün, ebenso die Fenster. Das vierte war in Orange ausgestattet und beleuchtet, das fünfte in Weiß, das sechste in Violett. Der siebte Raum war völlig in schwarzem Samt ausgeschlagen, der die Decke verhüllte und in schweren Falten von den Wänden auf einen ebenfalls schwarzen Samtteppich herabhing. Dieses Zimmer aber war das einzige, in dem die Farbe der Fenster nicht mit der Ausstattung übereinstimmte. Die Scheiben blühten hier in einem tiefen, blutroten Schein. Nun befand sich in keinem der sieben Zimmer inmitten der Überfüllung goldene Ornamente, die alle Winkel schmückten und von den Decken herabhängen, irgendeine Lampe oder ein Kandelaber. Nirgendwo gab es Lampen oder Kerzen nicht. Aber in dem Korridor und zur Seite der Zimmer stand hinter dem Fenster ein schwerer Dreifuß mit lodendem Holzfeuer, der den Glanz durch das gefärbte Glas sandte und so die Zimmer blendend erleuchtete. Die buntesten und fantastischen Effekte wurden auf diese Weise hervorgebracht. Aber in dem nach Westen liegenden schwarzen Saal wirkte das aus blutroten Scheiben auf die dunklen Vorhänge strömende Licht einfach gespenstisch. Die Gesichtszüge der Eintretenden erhielten einen so unheimlichen Ausdruck, dass nur wenige aus der Gesellschaft die Kühnheit besaßen, ihren Fuß über diese Schwelle zu setzen. In diesem Gemach befand sich auch in der westlichen Wand eine riesengroße Statue aus ebenem Holz. Ihr Pendel schwang mit dumpfen, schweren und gleichförmigen Klang hin und her. Und wenn der Minutenzeiger seinen Kreis vollendet hatte und die Stunde schlug, dann kam es aus beiden. kam aus dem metallenen Bett der Höhle ein Klang. So klar, so laut, so tief, so wundervoll musikalisch. Und doch so seltsam im Ausdruck, dass jedes Mal die Musiker des Orchesters mit in ihrem Spiel einen Augenblick hinnehmen und bezogen waren, diese Musik. Natürlich machten auch die Tänzer eine kurze Pause. Und die ganz fröhliche Gesellschaft geriet in Verwirrung. Man bemerkte, dass während der Glockenschläge selbst die Ausgelassensten erbleichten und die Ältesten und Älteren sich mit der Hand über die Stirn fuhren, als seien sie von einem Traum gefangen. Sobald aber der letzte Nachklang verweht war, ging ein leichtes Lachen mit einem Male durch die Gesellschaft. Die Musiker sahen sich gegenseitig an, als begriffen sie ihre vorherige Realität und Torheit nicht. Und sie gelobten einander mit lüsterner Stimme, am nächsten Glockenschlag nicht wieder eine solche Schwäche wahrzunehmen. Aber 60 Minuten später, 3600 Sekunden, wie in der Zeit, schlug die Glocke von neuem. Und wieder kam die gleiche Verwirrung, das gleiche Erzittern und gleiche Nachdenken. Trotzdem war es aber eine fröhliche, prächtige Lustbarkeit. Der Herzog besaß einen einzigartigen Geschmack. Er hatte ein Auge für Farben, der Farbwirkung und er verachtete alles herkömmlich und verwandt. Was er ersann, war kühl und glänzend mit seinen Ideen, grenzen manchmal an das Barbarische. Man hätte ihn mitunter sogar für wahnsinnig halten können, aber seine Freude wusste, dass er es nicht war. Man musste schon in unmittelbaren Verkehr mit ihm treten, um sicher zu sein, dass er geistig normal war. Er hatte zum großen Teil selbst die Ausschmückung der sieben Zähler für dieses Prunkfest geleitet und auch die Art der Maskierung seinen Geschmack gegeben. Die Maske waren sicherlich grotesk. Alles war an ihm ein Blitz, ein Gitter. Und alles bekannt und fantastisch wurde, erinnerte an das, was später in der Oper angewiesen ist. Es gab seltsame Figuren mit unmöglichen Gliedern und Verkleidern, wirklich Fantasien, wie sie einen Wahnsinn erträumten. Viel Schönes sah man, viel Lustiges, Tolles. Aber auch manches Schreckliches und einiges, was direkt Widerwillen erzeugen konnte. In ein Gewirr von tollen Träumen. So wandelte das alles hin und her durch die sieben Zimmer. Und diese verkörperten Traumbilder glitten von einem Raum in den anderen, nahmen jedes Mal eine andere Farbe an. Und es war, als ob die ausgelassene Musik des Orchesters ein Echo ihrer Fußtritte nahm. Bis dann plötzlich wieder einmal in dem Samt in der Zone Zimmer die Ebenen zuschlug und alles stillgestand und nichts zu hören war, außer den Glockenschlägen. Dann blieben die Traumassen wie angefroren auf den Plätzen. Aber nur einen Augenblick währte diese Stille. Der Nachklang über Steinfinde und ein leichtes, halb unterdrücktes Lachen folgte ihm nach. Und wieder schwollte die Musik. Die Träume wurden lebendig und glitten so lustig wie eh und je von einem Zimmer zum anderen, um durch die bunten Scheiben immer wieder mit anderen Licht verfüllt zu werden. Aber in das Zimmer, das von den sieben am meisten besten war, wagte sich allmählich keine Maske. Denn das schwarze Dunkel dort schien langsam zu schwimmen und ein immer roteres Licht strömte durch die blutgefärbten Scheiben. Die Schwärze des schwarzen Teppichs verblich und wer es wagte, seinen Fuß darauf zu setzen, dem drang aus der Ebenholzburg ein dumpfes Getröhne ins Ohr, das viel schauerlicher war als alles, was die Ohren in den anderen Zimmern herumträumte, erreichte. Diese übrigen Räume waren dicht von einem wogenden Menschenschwarm erfüllt. Und ein heißes, fiebriges Leben herrschte. Immer toller wirbelte das festliche Treiben, bis schließlich auf der Uhr die Mitternacht zu schlagen. Und wie es vorher geschehen war, die Musik zu spielen. Die Tänzer standen bewegungslos da und eine unbehagliche Erstarrung bereitete sich über alle. Aber da dies an 12 Glockenschläge tönte, so geschah es vielleicht durch das Meer an Zeit, dass jetzt ernsthaftere Gedanken der Herzen auch der Lustigen. Und ehe der leise Nachklang des letzten Schlages mit tiefem Schweigen versunken war, bemerkten einige Menschen in der Menge Anwesenheit einer maskierten Figur, die bisher keinem Menschen aufgefallen war. Als sich das Gerücht von dieser neuen Erscheinung im Flüstertum verbreitet hatte, erhob sich in der ganzen Gesellschaft ein tuschelnder Mund, das Missbilligen und Erstaunen ausdrückte und zu Worten der Angst, des Entsetzens und Abscheus herrschte. Unter den vielen fantastischen Verkleidungen hätte natürlich eine Erscheinung von mehr gewöhnlicher Art nicht eine solche Regel nach. Die Maskenfreiheit war tatsächlich fast unbegrenzt. Aber die Gestalt hatte sich weit über alle Grenzen, die das höchste Toleranz gezogen hatte, hinweggesetzt. Doch es gibt Stellen, selbst im Herzen der Gleichgültigsten, die sich nicht ohne Schmerzen berühren lassen. Und auch die Verdorbenen, die ganz Verdorbenen, die im Leben und Sterben im Spott, im Spott sind, haben Dinge, über die sie keinen Spott hören wollen. In der ganzen Gesellschaft schien nur ein einziges Gefühl über das witzlose und ungeschickliche Kostüm des Unbekannten zu herrschen. Die Figur war schlank und sehr groß und von Kopf bis Fuß in Leichentücher gehüllt. Die Maske, die das Gesicht verbarg, glich genau dem starren Zügen eines Todes, das man auch beim schärfsten Hinsehen nicht täuschen und erkennen konnte. Und doch hätten die tollen Festanleber dies alles, wenn auch nicht gebilligt, so doch getan. Aber der Maskenträger war so weit gegangen, dass er das Bild des roten Todes darstellt. Die Leichentücher waren mit Blut bespritzt und die breite Stirn steigte wie das ganze Gesicht entsetzlichen Schauer. Langsam und feierlich, um die Rolle möglichst natürlich zu gestalten, schritt die geisterhafte Erscheinung zwischen den Tänzern auf und ab. Nun aber fielen die Augen des Fürsten Prospero auch darauf und, wenn er auch im ersten Augenblick, so sei es erschreckt, vor Abscheu stark zusammengestellt war, zusammengezogen war, so stieg in ihm der helle Zorn. Wer wagt es? Fragte er grimmig in die Nähe der friedlichen Ufer, uns mit diesem lästerlichen Schrott zu beschimpfen. Ergreift ihn und reißt ihm die Maske vom Gesicht, damit wir wissen, wen wir morgen an den Festungszinnen aufzuhängen haben. Fürst Prospero stand in dem östlichen der blauen Zimmer, als er diese Worte ausstieg. Er war ein starker und stolzer Mann. Seine Stimme klang laut und klar durch alle 7 Räume, während er die Musik mit einer Handbewegung zum Schweigen brachte. Inmitten einer Gruppe von bleichen Höflingen stand der Fürst in dem blauen Zimmer. Auf seine Worte hin machten auch einige von ihnen eine leichte Bewegung, um sich auf den Eindringling zu stürzen, der in diesem Augenblick gar nicht weit entfernt war und nun mit hohem und festem Schritt dem Sprecher noch näher entgegentrat. Aber infolge des namenlosen Glaubens, das die wahnsinnige Anmaßung des Maskierten der Gesellschaft eingeflößt hat, fand nicht einer den Mut, die Hand auszustrecken und ihn zu ergreifen, so sehr unbelästigt in kaum 1 Meter Entfernung von dem Prinzen vorbeischritt. Und während die ganze Gesellschaft wie auf einen Impuls aus den Mitten der Zimmer an den Wänden zurückwich, machte er mit dem gleichen feierlichen und abgemessenen Schritt, der ihn vom ersten Augenblick an ausgezeichnet hatte, seinen Weg durch das blaue Zimmer nach dem Purpur, durch das Purpur nach dem Grünen, durch das Grüne nach dem Orangenfarben und durch dieses dann nach dem Weißen, sodass er schließlich bis zum violetten Zimmer kam, ehe eine entscheidende Bewegung machte. Jetzt aber stürzte Fürst Prospero wahnsinnig vor Wut und Scham über seine eigene vorübergehende Feigheit durch alle 6 Zimmer, während die anderen von tödlicher Angst befallen waren, sodass ihn keiner zu folgen brachte. Er hielt seinen gezückten Dolch in der Hand und hatte sich in wuchtiger Schnelligkeit bis auf 3 oder 4 Fuß den zurückweichenden Platz gegeben, die inzwischen am Ende des schwarzen Zimmers angelangt war und sich plötzlich verfolgte. Man hörte einen scharfen Schrei der Nacht. Der Dolch fiel blitzend auf den sandenden Teppich, auf dem gleich darauf auch fürs Prospero zu Boden sah. Nun aber ergriff der wilde Mut der Verzweiflung eine scharfe Festhaltung. Gemeinsam stürzten sie das schwarze Gemach, aber als sie die Maske ergriffen, die mit ihrer hohen Gestalt steif und bewegungslos im Schatten der Ebenholzblocke stand, da erstarrten sie in unaussprechlichem Raum. Denn hinter den Leichengewändern mit der Totenmaske, nach denen sie so schnell gewaltsam gegriffen hatten, fanden sie ein absolutes, leeres Nichts. Und nun erkannten sie, in Gegenwart des roten Todes, wie der Dieb in der Nacht war gekommen. Und einer nach dem anderen sahen die Genossen des Maskenfestes in dem Blut betauten Habe nieder und starb verzweifelt, wo sie zu Boden gefallen waren. Mit dem Erlöschen des letzten Lebens blieb auch die Ebenholzung stehen. Die Flammen auf den 3 Füßen erloschen im Dunkeln, verfallen und der rote Tod herrschte uneingeschränkt über alles.